ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Der Klimawandel und wir. Wie Hessen sich verändern wird.
In gut einem Monat startet die UN-Klimakonferenz dieses Jahr in Baku, in der Hauptstadt von Aserbaidschan. Das Ziel der Klimakonferenz ist immer das gleiche, die globale Klimaerwärmung zu verlangsamen und dann komplett zu stoppen, wenn es geht. Wenn nicht heute oder morgen, so zumindest bis Mitte des Jahrhunderts. Wie gut und schlecht das gelingt, das wird entscheidenden Einfluss auch auf unser künftiges Leben haben. Eigentlich wissen wir das und trotzdem, das Thema Klima nervt viele, ist anstrengend, komplex und scheint auch ziemlich weit weg. Die Kolleginnen und Kollegen aus der hr-Klimaredaktion haben versucht, das Ganze sehr konkret mal zu machen und zu schauen, wie es denn dann letzten Endes aussieht. Wie wird sich Hessen durch die globale Erwärmung in den nächsten 15 Jahren konkret verändern? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Judith Kösters vor der Sendung gesprochen. Judith, was wissen wir denn? Also wie wird sich Hessen bis 2039 sich ganz konkret verändert haben?
Also ganz grob, was die reinen physikalischen Fakten betrifft, wissen wir sehr viel. Was menschliches Handeln betrifft, wissen wir sehr wenig. Schauen wir es mal am einfachsten Beispiel an. Wetter. Die Veränderung des Wetters ist ja einfach die Veränderung des Durchschnittsklimas. Das kann man dank Klimamodellen sehr genau ausrechnen. 2039 wird es mindestens doppelt so viele heiße Tage, also heiße Tage heißt über 30 Grad, wie jetzt schon geben. Und auch Tage mit Temperaturen um die 40 Grad werden zum Sommer mehr oder weniger dazugehören. Was heißt das? Im Hitzesommer 2018 sind zum Beispiel in Hessen 700 Menschen durch die Hitze gestorben. In einem normaleren, kühleren Sommer sterben um die 200. Wenn wir nicht wollen, dass die Hitze künftig zu viele Menschenleben kostet, dann müssen wir uns anpassen. Dann brauchen wir Hitzeschutz, vor allem in Städten. Wir müssen anders planen, anders bauen, das Gesundheitssystem darauf einstellen. Und das ist eben dann der menschliche Faktor. Und da ist es schwieriger zu sagen, so sieht es dann 2039 genau aus. Grünere, luftigere Städte wären sinnvoll, aber die bauen sich halt nicht von selbst.
Ihr seid ja ganz spielerisch da an dieses Thema herangegangen. Was genau habt ihr da gemacht?
Wir haben ein kleines Video gemacht. Wir lassen Menschen fiktiv in ein Frankfurt des Jahres 2039 reisen und schauen, wie das mit den Augen von heute betrachtet aussehen könnte. Wir haben da nicht einfach drauf losfabuliert, sondern haben mit Wissenschaftlern gesprochen, die forschen zum Wetter, zur Stadtplanung der Zukunft, zur Mobilität. Und das Video und die Infos auch dazu findet man auf hr-inforadio.de.
Okay, da habe ich jetzt mal so eine kleine Verständnisfrage. Also hängt denn die Klimazukunft, auch die Klimazukunft Frankfurts und Hessens, nicht total davon ab, wie es mit dem Klimaschutz auch weltweit vorangeht oder eben auch nicht vorangeht?
Ja und nein. Also wenn man aufs Jahr 2050 und drüber hinaus guckt, wenn man fragt, ist denn ein Frankfurt und ein Hessen 2070 oder 2090 noch vergleichbar mit einem Hessen 2024, das hängt ganz stark davon ab, wie das mit dem globalen Klimaschutz funktioniert oder nicht in den nächsten Jahren. Wenn man auf 2039 guckt, ist das was anderes. Da ist vereinfacht gesagt das Klima einfach sehr stark geprägt durch das CO2, das jetzt eh schon zusätzlich in der Erdatmosphäre ist. Es dauert auch so ein bisschen. Ein Klimasystem ist einfach teils träge. Und zusätzliche heiße Tage bis dahin werden wir einfach, platt gesagt, kriegen durch die Kohlekraftwerke, die ja jetzt schon stehen und noch ein paar Jahre laufen werden, durch die Verbrennerautos, die jetzt noch verkauft werden und ein paar Jahre fahren werden. Das kann man ja auch schlicht ausrechnen.
Judith, zoomen wir mal raus aufs ganz große Bild. 2015 haben sich die Staaten der Welt geeinigt, dass sie die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad, besser noch auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Und auch dieses Jahr in Baku wird es wieder darum gehen, wie man dieses Ziel konkret mit Leben füllt, also welche konkreten Schritte es braucht. Was haben sich die Klimadiplomatinnen und Diplomaten denn für dieses Jahr ganz konkret auf die Verhandlungsagenda geschrieben?
Ganz grob zwei Sachen. Einmal die Einigung vom letzten Jahr von Dubai weiter ausbauen und konkretisieren. Da hat man ja zum ersten Mal schriftlich fixiert, okay, wenn wir Klimaschutz wollen, dann müssen wir global aus den fossilen Energien raus, aus Kohle, Öl und Gas. Und wer macht das konkret bis zu welchem Jahr? Das ist weiterhin noch festzuzurren. Und dann wird es ganz viel zweitens um Finanzierungsfragen gehen. Also wie helfen die Industrieländer den Entwicklungsländern, aus den fossilen raus zu den Erneuerbaren zu kommen oder in ihrer Entwicklung gleich auf Erneuerbare zu gehen und gar nicht den Umweg über Kohle, Öl und Gas zu nehmen, wie das die entwickelten Länder gemacht haben? Und natürlich auch, wie helfen sie den Ländern des globalen Südens, die ja mehr vom Klimawandel betroffen sind noch als die Industrieländer, mit den Klimafolgen klarzukommen? Wenn das nicht passiert, dann wird das mit dem Klimaschutz auch nicht funktionieren.
Die Erderhitzung, die passiert, das zeigt sich schon jetzt massiv mit mehr Extremwetterlagen. Viele Kommunen planen deshalb Anpassungsmaßnahmen und die werden unsere Alltagswelt sichtbar verändern. Heike Liesmann skizziert, wie sich unsere Städte und unsere Umwelt verändern werden.
Eine große Holzbox mitten in der Stadt. Darin Pflanzen, die mit Wasser besprüht werden. Aber nicht nur die. Menschen laufen an einem heißen Tag durch die sogenannte Klimakiste.
Wenn ich so gucke, da gehen bestimmt 50, 60 Leute am Tag rein. Gucke sich die Pflanzen an, die sind ja dann schön beschrieben. Und durch die Bestäubung ist die Temperatur auch 10 Grad weniger wie im Außenbereich.
Das hessische Geisenheim war nach Hameln die zweite Kommune in Deutschland, die im Jahr 2024 eine solche Klimakiste aufgestellt hat. Diese Art der punktuellen Erholung und Abkühlung mit grünen Zimmern, überhaupt mehr Grün in den Städten, wird sich etablieren. Das sagt auch Tina Zapf-Rodriguez, Dezernentin für Klima und Umwelt der fünftgrößten Stadt in Deutschland, Frankfurt am Main, und plädiert für wesentlich mehr Pflanzen an Fassaden als Hitzeschutz.
Und im Winter sorgen sie aber auch dafür, die Wärme ein bisschen besser in den Häusern zu halten. Ich glaube, das ist sowohl in der heißen als auch in der kalten Jahreszeit eine super Sache, eine Fassadenbegrünung. Es bindet Luftschadstoffe, es kann auch eine Lärmbelastung reduzieren.
Superwende sozusagen. Weg vom Grau hin zu viel mehr Grün. Bei Neubauten ist ein Umdenken längst im Gange. Mehr Holz, weniger Beton, gute Belüftungskonzepte, Platz für Insekten. Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin, zuständig für Klimavorsorge und regionale Innovationsprozesse, sagt, wie man der Erhitzung der Städte noch entgegenwirken kann.
Eine echte Abkühlung im öffentlichen Raum entsteht eher dadurch, dass wir weniger Versiegelung haben, hellere Flächen, mehr Grünflächen.
Wer an einem heißen Tag durch eine Stadt läuft, weiß, wie zugepflasterte Plätze und Häuser ohne Grün Hitze abstrahlen.
Zum Beispiel entwickeln diverse Städte kühle Wegekarten. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger werden informiert, auf welcher Straßenseite man gut läuft, welche Straßen zur Mittagszeit verschatteter sind.
Auch Frankfurt hat bereits eine kühle Ortekarte. Sonnensegel für Spielplätze und Kitas gehören zum absoluten Muss.
Und wir werden in Zukunft eben noch viel mehr Plätze klimaangepasst umgestalten wollen und müssen. Einfach weil das zur Aufenthaltsqualität beiträgt und gleichzeitig einen Beitrag zu Klima- und Umweltschutz ist.
Und dabei geht es nicht nur um Abkühlung. Rasenflächen, Grünquartiere, Spielplätze. In der Planung der Stadt Frankfurt haben sie eine wichtige neue Aufgabe als Retentionsfläche. Im Fall von Starkregen und Überschwemmungen braucht es viele dieser Flächen, um Wasser aufzunehmen und versickern zu lassen. Diese Maßnahmen zur Klimaanpassung sind das eine. Genauso wichtig der vorausblickende Klimaschutz. 245 Millionen will Frankfurt fürs Klima investieren in den nächsten Jahren. Und dann Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodriguez auf die Frage, wie sieht es in Frankfurt in 15 Jahren aus?
Und dann sehe ich vor meinem inneren Auge blühende Wiesen in Frankfurt, Wildwiesen, wo Insekten brummen. Ich laufe entlang und sehe Häuser mit grünen Fassaden und auf den Dächern sehe ich es bläulich schimmern, weil da eine PV-Anlage drauf ist. Also diese Vorstellung habe ich für Frankfurt in 15 Jahren. Und wenn wir an einem Strang ziehen, dann kann auch aus so einer Utopie Wirklichkeit werden.
HR Info. Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Der Klimawandel beeinflusst unser Wohlbefinden immer mehr. Das zeigt auch das aktuelle HR-Projekt Hessen in 15 Jahren. Dazu gibt es unter anderem auch einen Kurzfilm, der am Beispiel Frankfurt am Main anreißt, wie der Klimawandel in den kommenden Jahren unser Leben verändert wird. Und speziell den Aspekt Gesundheit, den möchte ich jetzt mit der Medizinerin Dr. Andrea Nakoins vertiefen. Sie ist Referentin für Hitzeschutz und Klimamanagement bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG e.V. in Berlin. Frau Nakoins, lassen Sie uns zunächst mal einen Blick darauf werfen, wo der Klimawandel überall unsere körperliche Gesundheit beeinflusst. Auf welche Teile unseres Körpers und auf welche Symptome sollten wir da besonders achten?
Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage, denn das kommt so ein bisschen darauf an, welcher Aspekt des Klimawandels unsere Gesundheit beeinflusst. Also wir haben natürlich einerseits die Folgen von Extremwetterereignissen, Hochwasserkatastrophen sind natürlich einfach auch gefährlich für Unfälle und die menschliche Gesundheit, aber auch Hitzewellen und Dürren haben natürlich ganz spezifische Einflüsse auf die Gesundheit. Bei Hitzewellen zum Beispiel ist es natürlich wichtig, dass man genug trinkt. Aber wir haben auch das Risiko für mehr Infektionskrankheiten oder neue Infektionskrankheiten, die es bis dato in Deutschland noch nicht gab, wie beispielsweise das West-Nil-Fieber. Das wird übertragen durch die Tigermücke. Das hat man vielleicht auch schon gehört, dass die sich in Deutschland ausbreitet. Mhm. Oder auch FSME zum Beispiel, also so Zeckenerkrankungen, die es bisher nur in Süddeutschland gab, gibt es jetzt auch eher in Norddeutschland mehr. Und als letztes vielleicht noch Allergien. Die Blühperiode der Pflanzen geht halt länger. Das heißt, Menschen, die von Allergien betroffen sind, die Phase ist einfach länger und oft gibt es auch mehr Pollen, sodass es halt stärker ausgeprägt ist, die Symptome, die man da haben kann.
Jetzt ist das ja nur eine Seite dieser Medaille. Der Klimawandel beeinflusst Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auf der anderen Seite stehen ganz dick die Fragen, wie beuge ich solchen Gesundheitsproblemen vor und wie geht das Gesundheitssystem auch konstruktiv mit diesen Veränderungen überhaupt um? Also was sind da für Sie die wesentlichen Herausforderungen?
Ja, also das Gesundheitssystem in Deutschland steht einfach vor einer generell großen Herausforderung. Ist eigentlich in so einer Polykrisensituation. Wir sind alle noch gebeutelt von der Covid-19-Pandemie, haben einen massiven Fachkräftemangel im medizinischen Bereich, aber auch bei eigentlich allen anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel IT-Fachkräften. Und dann haben wir diesen demografischen Wandel vor uns. Also die Gesellschaft wird durchschnittlich immer älter. Und dazu kommt einfach, es fehlen einfach Ressourcen an allen Ecken und Enden und auch Geld, um Sachen umzusetzen. Und das heißt, die Krankenhäuser, die da jetzt nach vorne gehen, müssen irgendwie gucken, dass sie das machen innerhalb der Ressourcen, die sie haben. Und das ist halt einfach unheimlich schwierig.
Wie passen sich denn jetzt Arztpraxen, Krankenhäuser oder auch Rettungsdienste da überhaupt an? Geht das so einfach? Sind da schon einige auf dem Weg?
Ja, also so einfach geht es tatsächlich nicht. Aber es gibt schon Kliniken und auch Arztpraxen oder zum Beispiel auch Pflegeeinrichtungen, die da gut nach vorne gehen, indem sie zum Beispiel für Hitzewellen Hitzeschutzkonzepte entwickeln. Wirklich gucken, okay, wer ist dafür jetzt zuständig, wie wird alarmiert, also wenn jetzt eine Hitzewelle kommt, welche Auswirkungen hat das auf meine BewohnerInnen, auf meine PatientInnen, muss ich die vielleicht auch nochmal gesondert beraten, weil Hitze zum Beispiel auch eine große Auswirkung auf die Wirkung von Medikamenten haben kann. Was klimatisiere ich wie? Und es gibt diese Hitzeaktionspläne und Hitzeschutzpläne, da haben sich jetzt einige Krankenhäuser schon ganz gut auf den Weg gemacht. Und zum Beispiel gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, in einigen Bundesländern eine klimasensible Beratung in der Hausarztpraxis durchzuführen und bezahlen zu lassen durch Krankenkassen, was dann bedeutet, dass ÄrztInnen im Gespräch mit ihren PatientInnen auch über die Klimakrise reden, auch nochmal wirklich darüber aufklären, okay, wie muss ich mich denn jetzt bei Hitze wirklich verhalten, worauf muss ich aufpassen, wie muss ich vielleicht meine Medikamente anpassen, und das ist natürlich super.
Jetzt geht es ja im HR-Projekt Hessen in 15 Jahren speziell auch darum, wie sich eine Großstadt wie zum Beispiel Frankfurt am Main infolge des Klimawandels verändern wird. Welche Anforderungen in Sachen Gesundheit sehen Sie denn vor allem, die sich wirklich für die Städte dann auch stellen? Also ich vermute mal, die Hitze wird da eine sehr wichtige Rolle spielen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Insgesamt brauchen einfach alle Städte, gerade auch Städte wie Frankfurt am Main, in denen sehr viel versiegelt ist, ein vernünftiges Klimaanpassungskonzept, weil die Veränderungen sind da. Und das bedeutet einerseits, dass man schauen muss, dass es weniger Hitzeinseln gibt, also mehr entsiegelt, weniger überhaupt neu versiegelt. Und wenn Sachen gebaut werden, zu schauen, dass man halt das als Schwammstadt baut. Also grüne Dächer, grüne Fassaden, Raum für Wasserablauf und gleichzeitig eben auch ein Hitzeschutzkonzept hat. Das Gute ist, dass eine Schwammstadt auch Hitzeschutzbeitrag leistet, weil eben durch Pflanzen und mehr Wasserflächen ja mehr Verdunstungskühle beispielsweise entsteht. Und dann muss man auch das Gesundheitswesen vorbereiten. Man muss dann schauen, wie reagieren denn die Krankenhäuser, die Pflegeheime, wo sind kühle Orte, wie funktionieren die unterschiedlichen Akteure zusammen. In Berlin gibt es zum Beispiel dieses Hitzeschutzbündnis, an dem sich jetzt auch Apotheken beteiligen. Ja, dann können sich Menschen eben auch in Apotheken abkühlen, können was zu trinken bekommen. So, also da brauchst du dann so eine, sage ich jetzt mal, Gesamtanstrengung, damit in Hitzewellen da alle Menschen wissen, was sie zu tun haben und die Orte, die sie brauchen, also die kühlen Orte, es dann auch gibt.
Forscher können mithilfe von Klimamodellen bereits ja sehr, sehr viele Voraussagen treffen. Demnach erwarten uns künftig mehr heiße Tage pro Jahr und insgesamt auch steigende Temperaturen, häufiger Dürre, aber auch heftigere Regenfälle. Aber wie zuverlässig sind diese Vorhersagen und wie funktionieren überhaupt Klimamodelle?
Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter vor 8. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf 11 Grad.
ARD-Wettermoderatorin Claudia Kleinert berichtet, auf welche Temperaturen und auf wie viel Regen sich die Zuschauer im Laufe der Woche einstellen müssen. Solche Wettervorhersagen entstehen mit Hilfe von Modellen, also komplexen Computermodellierungen. Dafür werden Daten zu Luftdruck, Temperaturen oder auch Windströmen eingespeist, die zuvor Wetterstationen, Satelliten und Radarsysteme erfasst haben. Ähnliche Computermodelle nutzen auch Klimaforscher, um zu sehen, wie sich das Klima in Zukunft entwickeln könnte, erklärt Tim Steger, Meteorologe im ARD-Wetterkompetenzzentrum.
Klimamodelle sind quasi erweiterte Wettermodelle. Bei der Wettervorhersage werden ja physikalische Gleichungen benutzt und die von sogenannten physikalischen prognostischen Gleichungen wird dann quasi in die Zukunft gerechnet. Das gelingt beim Wetter typischerweise 3 bis 5 Tage, nach ungefähr einer Woche wird es aber sehr unscharf.
Wenn Wettermodelle nur kurzfristige Vorhersagen liefern können, wie zuverlässig können dann überhaupt Klimamodelle sein? Sie sollen schließlich das Klima in den kommenden Jahren und Jahrzehnten prognostizieren. Meteorologe Tim Steger erklärt.
Da muss man wissen, das ist eigentlich keine wirkliche Vorhersage, sondern sogenannte szenarienbasierte Projektionen. Das heißt, man macht quasi Statistik des Wetters und hat dann quasi ein mittleres Wetter in der Zukunft.
Um die Zuverlässigkeit dieser Modelle zu testen, werden Daten aus der Vergangenheit verwendet. Diese historischen Daten werden ins Modell eingespeist, um zu überprüfen, ob das Modell Klimabedingungen korrekt reproduziert hat. Man kann zum Beispiel Daten von 1980 nutzen und damit das Klima von heute sehr genau vorhersagen. Die Erfahrungen mit solchen Klimaprognosen sind bisher sehr gut, sagt Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.
In älteren Berichten sind ja schon Simulationen drin gewesen für jetzt bereits zurückliegende Zeiträume. Und wenn man dann einen Vergleich zieht zwischen diesen Simulationen und dem, was man eben beobachtet hat in diesen Zeiträumen, dann sieht man da schon eine ziemlich gute Übereinstimmung, sodass man eben auch wirklich Zutrauen in diese Modelle hat.
Doch selbst das beste Klimamodell kann nicht alles berücksichtigen. Unvorhersehbare extreme Ereignisse wie etwa Vulkanausbrüche können das Klima massiv beeinflussen. Und solche Ausnahmen lassen sich in einem Modell nicht vorhersagen. Was Klimamodelle jedoch sehr gut können, ist langfristige Trends und Entwicklungen aufzeigen, sagt Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst. Und die Modelle werden auch immer genauer, dank besserer Computer.
Und dann haben wir eben kürzere Rechenzeiten, können uns die Ergebnisse in einem kürzeren Abstand anschauen, sodass man dann eben in the long run schon davon ausgehen kann, dass mit steigender Rechnerkapazität eben auch die Qualität deutlich erhöht wird.
Klimamodelle gelten schon heute als sehr zuverlässig, aber sie dürfen nicht wie Wetterberichte verstanden werden. Ihr Ziel ist es, nicht punktgenaue Vorhersagen für Jahrzehnte zu liefern, sondern sie sollen uns dabei helfen, die langfristigen Entwicklungen des Klimas besser zu verstehen. Und aus diesen Erkenntnissen über die Zukunft können wir ableiten, wie wir heute handeln sollten.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.